Hallo, die Heise Show wird heute gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der man sich Sachbücher, aber eigentlich verschiedene Bücher die Zusammenfassung davon anhören lassen kann oder sie lesen kann. Da gibt es jede Menge verschiedene Werke, die man da sich halt aussuchen kann. Genau, aber die ganzen Details dazu sage ich am Ende der Sendung und da gibt es dann auch eine Aktion für unsere Zuschauer. Jetzt kommt erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jörg Heidrich, unseren Justiziar, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Online.
Hallo.
Genau, und wir möchten sprechen über, gut, dass du mir das hier nochmal schön zusammengefasst hast. Den Namen hatte ich nämlich gar nicht im Kopf. Und zwar gibt es den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Der Entwurf ist, glaube ich, letzte Woche geleakt worden und sorgt seitdem für jede Menge Aufregung, weil es da um eine ganze Menge Strafverschärfung teilweise geht und aber auch neue Einführung von, also Maßnahmen sollen eingeführt werden, die ganz schön kritisch wirken. Und also die Zusammenfassung, im Moment läuft das gerade vor allem darunter, dass Passwörter herausgegeben werden sollen von Diensten auf Anfrage. Aber das ist nur ein Teil davon. Deswegen haben wir gesagt, sprechen wir da mal ein bisschen drüber und vor allem gucken wir auch, was die Zuschauer da interessiert, weil du, Jörg, hast ja den schon mal angeguckt, hast dich ganz schön geärgert, hast auch hier schon mal zusammengefasst, was alles schlimm ist. Genau, aber erstmal können wir vielleicht sagen, was ist denn der
Hintergrund? Was ein mehrseitiges Konvolut wurde.
Genau, also ich habe 5 Seiten hier. Ich könnte dir das auch vorlesen, aber das mache ich nicht.
Ich werde ja hier immer nur eingeladen, wenn es wirklich schlimm
ist. Wenn es wirklich schlimm wird, das stimmt. Das ist trotzdem so oft. Also es nicht zu
schlimm.
Oft,
ja, das ist schön, ist dass du
kommst.
Schlimm,
aber genau. Aber jetzt sollten wir erstmal vielleicht anfangen, was ist denn überhaupt der Hintergrund und was ist denn das Ziel oder das erklärte Ziel von diesem Gesetz, das da kommen soll?
Das erklärte Ziel ist tatsächlich, man hat beobachtet, dass in den sozialen Medien es eine zunehmende Verrohung der Kommunikation gibt. Das können wir sicherlich auch alle bestätigen. Ist keine besonders überraschende Erkenntnis. Und man hat festgestellt, dass sich Personen immer öfter sehr aggressiv äußern und da dies auch dazu führt, dass zunehmende Menschen sich, so zumindest die Feststellung, gar nicht mehr äußern und eben dann zurückgedrängt werden. Und deswegen möchte man eine, ich zitiere, effektive Strafverfolgung, insbesondere von Hasskriminalität mit rechtsextremistischem Hintergrund, durchsetzen und dadurch, auch das ist wirklich ein schönes Zitat, das möchte ich mal vorlesen. Die Durchsetzung der rechtsstaatlichen Ordnung dient zudem der Meinungsfreiheit, da sie gewährleistet, dass jeder Mann auf öffentlichen Plattformen seine Meinung ohne Angst vor Diffamierung und Einschüchterung äußern kann. So dann. Und ich denke, an dem Satz können wir das mal messen, was hier beschlossen wurde.
Genau, was sagen wir. Also ein bisschen ein Anlass dafür war der rechtsextreme Anschlag in Halle.
Ja.
Der Mord an Walter Lübcke. Und so ein bisschen, also es geht nicht nur, also auch wenn das da so drin steht, geht zumindest der Gedanke war, dass es nicht nur darum geht, Leute quasi wieder zurückzuholen, die sich zurückgezogen haben, also quasi das, die Kommunikationsklima zu verbessern, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, sondern auch zu verhindern, dass Leute sich radikalisieren und vielleicht da noch Zustimmung erfahren für solche Taten, weil der in Halle hat ja, und das war auch nicht der erste dieses Jahr, aber es war der erste in Deutschland, der das live gestreamt hat oder versucht hat, live zu streamen.
Ja,
quasi auch so für Applaus das alles zu machen, genau. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und da kann man ja erstmal jetzt nichts oder nicht viel dagegen sagen.
Nein, ich glaube, also da sind wir uns einig, oder? Also das Ziel ist sicher.
Genau. Ja gut, wobei natürlich die Voraussetzung ist, also eine der Voraussetzungen, wenn es hier um Hasskriminalität, komisches Wort eigentlich, aber geht.
Aber ist besser als Hate Speech.
Ja, ist ja, das heißt, wenn da immer mehr Hass im Internet sich auskippt, dass dann eben das auch zurückwirkt in die reale Welt und die Leute sich dadurch angeregt fühlen, entsprechende Attentate zu machen oder Morde zu begehen oder ähnliche Straftaten oder Verbrechen zu begehen. Was man glauben kann oder auch nicht.
Ja. Also was ich jetzt nicht gesehen habe, ist tatsächlich, vielleicht habt ihr das irgendwo gelesen, dass man jetzt tatsächlich diese beiden Fälle die hier so ein bisschen der Anlass waren, dass man da irgendwie einen konkreten Bezug drauf hätte. Also
das, genau, also ich habe ja vorher geguckt, also wir hatten schon länger Berichterstattung, weil dieser Gesetzentwurf war angekündigt worden für noch vor Abschluss des Jahres, weil gesagt, wir wollen da mehr machen. Und da war dieser Zusammenhang immer, also in den Meldungen, die ich jetzt bei uns gefunden habe, war das immer drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es explizit gesagt wurde, aber es wurde nicht korrigiert, sage ich mal. Und es ist so, dass, also ich gehe mal davon aus, dass es auch die Möglichkeit ist, dafür quasi Einigkeit in der Koalition zu finden, weil die sind sich ja sonst jetzt auch nicht immer einig und vor allem gerade haben sie verschiedene Diskussionsthemen, aber dass das so der Hintergrund war, Walter Lübcke war CDU-Politiker und da, also dass quasi alle davon betroffen sind, auch wenn sie sich sonst vielleicht noch nicht einig sind, wie man dem Problem sich entgegenstellt.
Man muss es natürlich auch nicht so weit treiben, gleich zum Mord und dem Anschlag in Halle. Es gibt ja auch diverse Fälle, wo Lokalpolitiker so angegangen wurden, dass sie aufgegeben haben, zurückgetreten sind als Lokalbürgermeister. Es gibt den Fall von Renate Künast, wo es ein unsägliches Urteil gibt oder gab, dass teilweise übelste Bestimmungen als von der Meinungsfreiheit gedeckt bezeichnet hat. Was natürlich alles so Anlässe sind zu sagen oder so, ja, da ist was ganz Schlimmes im Gange und wir müssen jetzt was unternehmen. Wobei dann natürlich die Frage ist, unternimmt man das Richtige?
Ja. Was ich meinte, ist, dass jetzt tatsächlich gesagt wurde, hätten wir diese Sachen, die hier drinstehen, gehabt hätten, hätten wir irgendwas dafür verhindern können. Ja. Also da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang und das stimmt auch, das ist schlicht und ergreifend.
Genau, teilweise würde ich es noch weiter sagen, ich finde, das Problem formuliert schon der Titel des Gesetzes. Ich weiß nicht, was Hasskriminalität sein soll. Mhm. Ich darf, also erstmal, wenn ich irgendwas hasse oder so, dann ist das mein gutes Recht.
Ja, ich habe immer plädiert, das Hasskriminalität zu nennen. Ja. Tatsächlich war der Begriff, mit dem man vorher hantiert hat, war Hate Speech.
Hate Speech ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer.
Ja, genau. Ja. Und Hasskriminalität sagt zumindest, ich begehe eine Straftat, die...
Indem ich irgendwas
hasse. Nee, die dadurch motiviert ist, dass ich hasse. So, das gibt es in Amerika und das gibt es hier jetzt zum Teil auch. Das ist eine der wenigen guten Verschärfungen, die ich hier finde. Das ist zum Beispiel in die Strafbemessung einfließt, wenn das zum Beispiel aus Gründen, aus antisemitischen Hintergründen passiert.
Das ist sowas wie beim Mord, es auch niedere Beweggründe gibt und die dann nochmal...
Ja, ist ein bisschen was anderes, aber
so grob, dass es eben nicht nur einfach den Mord in Anführungsstrichen gibt. Genau, also ich, weil das, um jetzt mal zu dem Inhalt zu kommen, weil eigentlich wäre das, was wir jetzt beschrieben haben, könnte man sagen, eine Forderung wäre doch einfach bestehende Gesetze, zum Beispiel gegen Antisemitismus oder gegen Diskriminierung, Rechtsextremismus, besser durchzusetzen. Das wäre ja zum Beispiel, könnte eine Forderung sein. Wobei ich da sagen muss, dass man da zumindest dann an diesen Fall von Renate Künast erinnern sollte, wo man sagt, also offensichtlich hat zumindest dieses eine Gericht eine doch sehr, sagen wir mal, interessante Meinung davon, was Beleidigung ist und was nicht. Also ja, dass also vielleicht das...
Alle Kollegen, die ich jemals dazu gehört habe, sind der Meinung, dass es eine sehr empörende Meinung dazu ist.
Genau, also das wäre der einzige Grund, wo man sagen könnte, dann hätte man vielleicht das Gesetz ändern müssen, wenn dieses Gericht damit recht hätte. Aber im Moment sieht es ja eher so aus, dass das vielleicht eine Einzelmeinung ist. Ja. Genau, und deswegen lasst uns doch jetzt einfach mal gucken, was in dem Gesetz nun, also womit die Macher des Gesetzes, und die sitzen im Justizministerium, das kann man ja immer auch nochmal dazu sagen, das wird von der SPD geführt, Christine Lambrecht, was da drin steht. Und du hast jetzt schon umgeblättert, aber willst du...
Fangen wir vielleicht hier mit an.
Genau,
fangen wir hier mit an.
Ja. Genau, dann fang du doch mal, also was wäre die, du hast den Punkt 2, du hast das ja so schön nummeriert, deswegen blätter ich auch weiter.
Ja, Juristen machen das immer.
Genau, natürlich so alles. Also da geht es um Bestandteil des Entwurfs ist eine Verschärfung des Strafrechts.
Genau, damit ist Frau Lambrecht in einer guten, furchtbaren Tradition oder wie ich finde, furchtbaren Tradition von SPD-Ministern, die eigentlich auf jegliche gesellschaftliche Entwicklung in erster Linie mit dem Verschärfung von Strafrecht reagiert haben. Auch das setzt sich hier wieder fort. Und hier werden also jede Menge Strafgesetze verschärft. Was wahrscheinlich die größten Auswirkungen haben wird, ist die sogenannte Belohnung und Billigung von Straftaten. Das ist so, ich finde das toll, dass der X ermordet wurde. Oder, ne? Und das wird jetzt auch auf noch nicht erfolgte Straftaten ausgeweitet. Das heißt, wenn ich sage, der hat mal eine Tracht Prügel verdient, mache ich mich zukünftig strafbar.
Und vor allem, und wenn du dann sagst, das finde ich auch. Weil das ist doch dann die, zusätzlich. Also wenn du sagst, ich will das machen, ist dann eine Ankündigung von Straftat. Und wenn ich dann sage, ich finde das gut, weil sie explizit, glaube ich, immer dazu sagen, dass der Like jetzt das noch nicht sein soll, aber wenn ich dann halt drunter schreibe, ich finde das gut, ja. Dann. Und genau. Du, aber genau, das war die erste Sache. Also bislang gibt es das schon für begangene Straftaten. Also wenn du sagst, ich finde das gut, dass Walter Lübcke ermordet wurde, ja, dann ist das jetzt auch schon strafbar oder kann strafbar, ja, sein unter bestimmten Umständen. Aber jetzt soll es halt noch erweitert werden auf
zukünftig. Auf noch nicht erfolgreiche Straftaten. Und wenn man sich mal so anschaut, so einen üblichen Merkel-Thread bei Facebook oder einen üblichen Greta-Thread, die bestehen irgendwie zu 50% aus diesen Sachen. So Merkel gehört was weiß ich was und Greta gehört der Arsch versohlt und so weiter und so weiter. Ne? Also da würden sich dann in Zukunft ungefähr 50% der Leute schon mal per se strafbar machen. Mhm. So. Dann gibt es eine Verschärfung der Beleidigung im Internet. Auch da wird die Freiheitsstrafe erhöht. Also
für Beleidigung kann man eine Freiheitsstrafe bekommen?
Das war schon früher so und die wird jetzt, das wird, was man bekommen kann, wird jetzt dadurch verschärft, wenn man das eben öffentlich im Internet äußert. Mhm. Das ist, kann man machen, wenn man aber weiß, dass solche Verfahren in der Praxis zu 99-95% eingestellt werden von völlig überforderten, unterbesetzten Gerichten und Staatsanwaltschaften, dann ist auch das wieder im Bereich frommer Wunsch.
Genau, also man kann, also um das, du hast es ja aufgeschrieben, also bislang ist das Höchstmaß ein Jahr und dann wird es 2 Jahre, aber natürlich würde das jetzt nicht groß was ändern, wenn die Gerichte weiterhin so überfordert sind. Weil genau, dann,
das ist das
wenn es eingestellt wird, dann ist es egal, wie die Strafen. Und die
vor allen Dingen kommen wir ja dann gleich drauf auf Punkt 1. Diese Situation wird ja durch das, was auch noch gemacht wird mit der Meldepflicht, ja noch verschärft. Ja.
Genau, also die Gerichte könnten noch oder dürften noch überfordert werden. Nur als Hintergrund, natürlich ist sicher ein Gedanke, mit dem man sowas macht, dass man sagt, die Leute beleidigen weniger. Also fühlen sich vorsichtig. Aber erstens könnte man jetzt mal fragen, wer hätte denn hier gewusst, dass es für Beleidigung also Höchststrafe von 1 Jahr Gefängnis geben könnte? Gut, ich frage jetzt natürlich, ich frage vor allem auch die Zuschauer, das war jetzt falsch, ich frage natürlich die Zuschauer und vor allem, wer das gewusst hätte oder hat und trotzdem gemacht hätte, würde der denn da sagen, na 2 Jahre ist mir jetzt zu viel dafür, dass ich sie beleidige, also dass ich sie nur in Anführungsstrichen beleidigt habe. Bei 1 Jahr hatte ich noch gesagt, das geht. Also das ist das ist ja ein Gedanke dahinter und zumindest kann man das, also sollte man sich die Frage stellen, sage ich jetzt mal,
ohne vielleicht beantworten zu wollen. Ist ja aber auch schwierig. Ich meine, wir wissen das davon, weil wir teilweise ja gucken, was bei uns in den Foren los ist. Und zu entscheiden, was überhaupt eine Beleidigung ist, ist ja schon mal schwierig. Ne? Das heißt, du als Privatmensch, das sagt, oder diese Strafandrohung, die nutzt dir ja überhaupt nichts oder bewirkt dir aber überhaupt nichts, weil du gar nicht weißt, was eine Beleidigung ist. Klar, wenn ich dich jetzt Arschloch nenne, ist es erstmal eine Beleidigung, aber ob das vor Gericht auch wirklich so ist, kommt ja auch noch im Kontext an oder so, ist nicht klar. Und wann was wie eine Beleidigung ist, ist das selbst für Juristen irgendwie so.
Ja, das ist ganz schwierig. Schwierig,
also haben wir ja gerade dieser Fall von Renate Künast, ist ja so, dass zumindest.
Ja, gut, das ist ein extremer Fall.
Da ging es darum, ob man die Äußerung an sich tätigen dürfte, nicht ob man dafür in den Knast geht. Was es noch schlimmer macht, weil letztendlich. Dann gab es noch der Vollständigkeit habe ein paar andere Sachen, die auch noch Bedrohung wurde erheblich verschärft. Dann ganz interessant, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des öffentlichen Lebens.
Politischen Lebens.
Des politischen Lebens.
Ich dachte, der Majestätsbeleidigungsparagraf ist gerade abgeschafft worden.
Ja, also das war tatsächlich bisher nur Bundespolitikern vorbehalten und wird jetzt auch auf bis zur Ebene von Lokalpolitikern. Das ist so eine Reaktion auf diese ganzen massiven Beleidigungen von Lokalpolitikern. Wir wissen alle, wie sehr Bundespolitiker beschimpft werden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit so einer Strafrechtsverschärfung. Das ist einfach nur Symbolpolitik. Ja. Also da ändert man wirklich überhaupt
nichts. Genau, aber zumindest um die Sachen zu sagen, du hast es, also vorhin hast du ja ein paar Sachen lobend erwähnt. Also der eine Teil, dass eben auch diese, warte, ich gucke das genau, also dass antisemitische Beweggründe nochmal strafverschärfend wirken können. Und diese, also dass das jetzt, dass Personen des politischen Lebens auch Lokalpolitiker sind, hätte ich ja jetzt gesagt, also vielleicht kontraintuitiv, dass das bislang nicht so war.
Ja, das kann man ja also machen. Nur man kann nicht wirklich ernsthaft sich hingehen und stellen und sagen, ja, dann wird ja jetzt alles gut, dann werden die nicht mehr beleidigt. Weil wir haben ja so ein tolles Gesetz, was Bundespolitiker werden ja auch nicht beleidigt.
Genau, also Renate Künast ist Bundespolitikerin. Es gibt Lokalpolitiker, die sind zurückgetreten inzwischen. Da gibt es verschiedene Geschichten. Also ob sich das ändert, vor allem wenn sie sonst nicht
geschehen. Die Ideen hier sind alle ganz okay. Ja. Es ist nur halt wirklich reine Symbolpolitik und hier wird nichts angegangen, was irgendwie sinnvoll irgendwas ändert.
Okay. Also nicht okay, aber okay. Ja. Zu dem Teil, weil wir haben ja,
noch, wir haben noch so viele andere Punkte. Wir haben noch viele andere Punkte, die auch was in sich haben.
Wollen wir jetzt mal, warte, ich mache ja deine Nummerierung, dann machen wir jetzt
Wir machen erstmal die...
Nee, mach erstmal die Meldepflicht, weil das finde ich in dem Zusammenhang, finde ich das, interessant, weil es soll ja jetzt tatsächlich eine Meldepflicht geben für Plattformen. Das heißt, wenn im Forum oder auf Facebook oder so irgendwas Rechtswidriges passiert, eben eine Beleidigung oder Aufruf zur Gewalt oder was weiß ich, was halt in den ganzen Straftatbeständen drin ist, dann sind diese Plattformen jetzt, sollen verpflichtet werden, das zu melden, mit IP-Adresse.
Und Portnummer.
Und Portnummer.
Ja.
Warum
also,
auch immer.
Aber. Genau, also erstmal, war das jetzt richtig auch schon mit Beleidigung oder wird das bei Bedrohung los? Hast du das im Kopf? Das steht hier jetzt nicht. Also bestimmte strafbare Inhalte sollen gemeldet werden.
Naja, es ist eine Weiterentwicklung vom NetzDG. Ne? Ja. Also es ist nicht, nichts, was, was also es ist in dem NetzDG-Kontext zu sehen. Wir erinnern uns, NetzDG heißt halt im Wesentlichen, dass die Anbieter großer sozialer Medien mit mehr als 2 Millionen Kunden, das sind glaube ich 6 in Deutschland, auch nur für die gilt das, müssten jetzt halt dafür sorgen, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden und sonstige Inhalte, rechtswidrige Inhalte in, ich glaube, von 7 Tagen gelöscht werden. Und wenn sie das systemisch dabei versagen, das zu machen, dann kriegen sie Bußgelder.
Genau, also im Moment werden Sachen gelöscht und die Änderung ist jetzt hier, dass weil es wahrscheinlich auch natürlich erschwert hat, vielleicht Strafverfolgung, wenn rechtswidrige Inhalte gelöscht werden, ist es vielleicht schwer für Strafverfolger, also kommt drauf an, ob sie wirklich gelöscht werden, das weiß ich jetzt nicht, oder ob die unsichtbar gemacht werden müssen, das nachträglich zu ermitteln. Jetzt soll bei bestimmten Sachen quasi direkt die Ermittler von sich aus informiert werden müssen und sonst gibt es auch eine Strafe dann. Also wenn sie das jetzt auch
wahrscheinlich systemisch machen. Auch hier mit systemischem Versagen, genau, also nicht, wenn man einmal das nicht meldet, aber wenn das über einen längeren Zeitraum nicht macht, gibt es ja auch Bußgelder.
Und da ist jetzt, also um erstmal darauf hinzuweisen, also da wir gerade ausgemacht haben, dass viele von den Sachen, die hier bei dieser Verschärfung des Strafrechts gelöst werden sollen, vor allem auch an der Überlastung der Gerichte scheitern im Moment, das macht es nicht besser.
Das wenn jetzt nicht
Strafverfolger noch unzählige, weiß ich jetzt nicht, ob das Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Meldungen pro Jahr, pro Monat bekommen, die müssen sie ja zumindest einmal wegklicken im schlimmsten Fall. Mhm. Also zumindest das machen, dann wird es ja nur mehr Arbeit.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also immerhin, ich habe am Anfang war mal so in der öffentlichen Diskussion, dass sie selber suchen müssten. Das müssen sie jetzt nicht, sondern sie müssen nur die Sachen weitergeben, die ihnen im Rahmen einer NetzDG-Beschwerde bekannt werden.
Also die sozialen Netzwerke jetzt.
Die sozialen Netzwerke, genau. Also das heißt, wo sie die Meldung ohnehin bekommen und dann müssen sie mal draufschauen. Und wenn sie dann der Meinung sind, ja, das könnte hier in diesen Bereich kommen und das aus diesem Korridor der strafbaren Inhalte fällt, bei denen das NetzDG gilt, was auch nicht alle sind. Verleumdung, also auch dieses Androhen von Straftaten gehört hier dazu dann. Dann muss es ans BKA übermittelt werden und das BKA schätzt ein, ob das ein strafbarer Inhalt ist und meldet das dann an die Strafverfolgungsbehörden in den Ländern weiter.
Okay.
Und da werden dann die Verfahren.
Da wäre jetzt, gibt es eigentlich gleich 2 Fragen. Also die erste wäre, dann stelle ich die zweite zuerst, weil die habe ich im Kopf, die andere ist mir gerade entfallen. Wir hatten ja beim NetzDG schon die Befürchtung, oder viele Kritiker hatten die Befürchtung, dass, dass das zum also zu viel löschen, also dass zu viel gelöscht werden wird, weil im Zweifel sagen sie, bevor wir riskieren, dass wir was Strafbares stehen lassen, löschen wir es wieder. Das, die ähnliche Gefahr besteht ja jetzt genauso, dass dann lieber ein Anbieter zu viel meldet. Ah, genau, die beiden Fragen waren zusammen. Dafür gäbe es aber keine Konsequenz. Auch wenn ich, also sagen wir mal, ich mache jetzt einen Eintrag bei Facebook und Facebook meint oder jemand meldet den, Facebook meint, das ist strafbar, schickt den. Die Strafverfolger sagen, nee, das ist Meinungsfreiheit, alles in Ordnung. Aber trotzdem ist ja meine Nachricht schon mal beim BKA gesehen worden. Mhm. Dafür gäbe es aber keine Konsequenzen für Facebook, selbst wenn die das systemisch zu oft machen. Also systemisch ist eigentlich nur für zu wenig. Also diese systemischen falschen Sachen.
Also theoretisch wäre das sogar denkbar, aber das kriegst du ja niemals nachgewiesen, weil die als Außenstehende auch die ganzen Fälle
haben. Also das heißt, die Gefahr wird jetzt, also besteht die Gefahr nicht nur noch, dass zu viele Sachen gelöscht werden, sondern dass zu viele Leute ans BKA gemeldet werden.
Und vor allen Dingen, ich finde das gar nicht so, das ist jetzt nicht das, worüber ich mich am meisten aufrege. Andere Sachen, die kommen gleich.
Ja, genau, dann sag
aber, mal. Aber zumindest hier, das ist, was mir nicht gefällt, ist, dass die Betroffenen überhaupt nicht um Erlaubnis gefragt werden.
Ah, okay, also, ja, also ich würde jetzt nicht, wenn ich diesen Eintrag gemacht hätte, ich kriege keine Nachrichten von Facebook.
Nein, ich kriege keine Nachricht und ich werde auch nicht gefragt, ob ich gerne Strafanzeige stellen würde, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, wenn mir angedroht, was angedroht würde und ich möchte das vielleicht gar nicht. Ich möchte vielleicht gar nicht zum Beispiel in dieser Strafakte stellen, wenn jetzt gegen harte Nazis ermittelt wird, stehe ich unter Umständen in der Strafakte drin und oder ich möchte das gar nicht aus irgendwelchen Gründen, weil ich, was weiß ich, Probleme mit Angst habe, irgendwas. Das ist ja durchaus vorstellbar.
Oder weil ich es innerhalb einer hitzigen Forendiskussion gar nicht so schlimm finde.
Oder weil ich mich selber vielleicht strafbar gemacht habe, weil man sich gegenseitig beschimpft hat oder irgendwas. Das finde ich hier wirklich problematisch.
Also ich sehe schon ein Problem drin, dass da im Prinzip eine Lawine aufs BKA zukommt oder so, dass die gar nicht handeln können. Ja. Also immer der Münch stellt sich mit Seehofer hin oder so, die bauen jetzt eine Stelle auf, um das irgendwie so mit wie viel 200 Beamten irgendwie so, zu handeln zu können und das so alles zu machen. Dann stelle ich mir vor, was für eine Welle auf die zurollt und die wollen da jetzt eine Stelle aufbauen und ja gut, sie sagen, sie wollen das dann mal testen, wie das so funktioniert und so. Und da bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt.
Also du hast es gerade gesagt, es gibt jetzt nicht so viele Anbieter, also es sind die größten 6, hast du gesagt, sodass man so eine grobe Hausnummer hat, also in dem Facebook.
2 Millionen.
Also wir zum Beispiel wären jetzt nicht betroffen. Wir haben ja ein Forum mit auch einer ganzen Menge Nutzern, aber wir sind deutlich unter der Schwelle. Okay.
Genau. Und ein Detail noch, was ich putzig finde, ist, dass ich zwar nicht als Betroffener der Straftat informiert wurde, wohl aber diejenigen, gegen die Strafanzeige gestellt wurde. Und die sollen regelmäßig in einer 14-Tages-Frist darüber unterrichtet werden, dass gegen sie Strafanzeige gestellt worden ist.
Also wenn eine strafbare Drohung gegen einen Nazi auf Facebook mache und Facebook leitet quasi die Konsequenzen ein, dass gegen den Strafanzeiger ermittelt wird, dann wird der die ganze Zeit informiert, aber ich weiß gar nichts davon, obwohl der dann denkt, ich habe jetzt diesen Typen beleidigt. Habe ich es jetzt falsch schon gesagt? Der beleidigt mich. Der droht mir. Und gegen ihn wird Strafanzeige ermittelt, er wird die ganze Zeit informiert und ich als der Bedrohte muss gar nicht informiert werden und erfahre gar nichts davon. Und der Typ, der vielleicht gefährlich ist und bei mir um die Ecke wohnt, hat juristische Probleme, weil er mich bedroht hat. Okay,
ich denke, das ist natürlich sehr großartig, sagen wir mal. Gegen irgendwen wird gegen Volksverhetzung ermittelt. Ich habe alles schön zu Hause, was das entsprechend, also die Hausdurchsuchung wird garantiert nicht innerhalb von 14 Tagen stattfinden. Er wird schön vorher informiert, nimm mal deine ganzen Sachen ab. Steht zwar drin in der Regel und es gibt noch eine Ausnahme, aber also das ist ja
Schwachsinn. Das heißt, dass er nimmt dann schön die ganzen Flaggen ab und so, dann sieht das zu Hause alles.
Seine restlichen Postings, geht aus den ganzen Gruppen raus. Ja. Ganz hilfreich.
Okay, das ist sehr problematisch. Okay, das war die Meldepflicht. Genau, das hattest du hier hinten. Das waren diese 14 Tage.
Ja.
Dann kann man sich ja die Hausdurchsuchung sparen. Genau, du hast das hier alles sehr schön.
Jetzt kommt die Hauptgeschichte,
die hast du unter Punkt 3 gemacht, weil, also ich kann das ja auch mal sagen, das ist so ein bisschen natürlich in der Online-Berichterstattung, man kann ja diese Sachen gar nicht alle zum Beispiel in den Meldungstitel reinnehmen, man muss das irgendwie so ein bisschen zusammenfassen und du hast vorhin auch vor der Sendung gesagt, also kann durchaus sein, dass so ein bisschen die Hoffnung war, dass man das jetzt so ein paar Tage vor Weihnachten rausgibt, dass das so unter dem Radar irgendwie noch so durchgeht und alle essen ihre Weihnachtsbraten und sind ganz froh, dass das neue Jahr kommt und nächstes Jahr geht man erstmal mit anderen Gedanken ins neue Jahr. Das zumindest ist halt nicht, also hat offensichtlich nicht geklappt. Also es gibt schon den Aufschrei und dafür hat halt dieser eine Teil gesorgt, über den wir jetzt sprechen, die Herausgabepflichten für die Telemedienanbieter. So hätte es im Titel auch noch keinen interessiert. Also wurde vor allem diskutiert, dass halt Passwörter herausgeben werden sollen. Das war so ein Aspekt davon, aber du kannst ja vielleicht erstmal das ganze Ding erklären.
Mm. Passwortgate.
Passwortgate, genau.
Und das, was ich sehr, sehr schön fand, ist das ein Kommentar von Ulf Burmeier dazu, in der Lage der Nation, er hat das gesagt, ein Gesetz von Faxversendern und Offlinern. Das finde ich sehr schön. Als Anwalt bin ich natürlich auch noch bekennender Faxversender, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Oliver Süme von ECO hat es genannt, es geht um die Einrichtung eines umfassenden Überwachungsrechts für Staat und Behörden. Ja. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte und da ist was dran, leider.
Genau, und jetzt kommen wir zu, das ist jetzt der Teil, der schon für Aufsehen gesorgt hat.
Genau.
Müssen wir trotzdem besprechen oder nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Also es geht darum, dass, und da trifft es jetzt, das trifft dann jetzt mehr. Also es geht jetzt nicht um soziale Netzwerke, sondern, erklärst du dir, aber bevor ich jetzt in der Zusammenfassung was falsch mache.
Es geht um Telemedien.
Ja.
Und Telemedien sind alle Websites. gewerbliche Telemedien. Ja. Also das sind vielleicht so ein paar, hier sind meine Tiersachen oder hier ist mein Baby oder so, fallen da nicht rein. Ja. Aber im Prinzip geht es um alle Websites.
Und Apps auch. Also Messenger-Apps war ja explizit auch gesagt. Ja. Ne?
Und hier geht es um also Telemediendiensteanbieter und für die soll ein Auskunftsverfahren über Bestands- und Nutzungsdaten gegenüber Behörden neu geregelt werden. Unsere wunderbare Justizministerin sagt zwar, es hätte da gar nichts Neues gegeben, das würde ich aber anders sehen. Das gab es im Prinzip zwar grundsätzlich schon vorher, aber was da jetzt drin steht, ist wirklich ziemlich knallhart und eine heftige Verschärfung, eben keinesfalls nur eine Regelung.
Also ja, die Lambrecht hat auch heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, oder so, ja, das ist ja eigentlich nur eine Präzisierung,
ja, genau,
damit wir mal klarstellen, was wir überhaupt meinen. Und da wirft sie eine Nebelkerze, so groß habe ich noch nie gesehen.
Also oder sie hat es nicht verstanden, das würde ich nicht ausschließen. Das
kann natürlich auch sein, weil es ist tatsächlich nicht einfach nur eine Präzisierung. Aber
also es geht darum, dass im Prinzip alles, alle Nutzungsdaten und alle Bestandsdaten dürfen jetzt an den Staat herausgegeben werden. Nutzungsdaten sind IP-Adresse und solche Geschichten. Das war im Prinzip schon vorher auch relativ gut geregelt. Jetzt kommen aber die Bestandsdaten dazu. Und Bestandsdaten sind im Prinzip alle Daten, die ich über meinen Kunden habe. Ja, also das hat jetzt nicht nur was mit online zu tun, sondern das ist, da wäre bei uns so das, was man in der DSGVO-Auskunft bekommt. Ne? Welche Daten wir haben, wann hat der was bestellt, wie lange ist der schon Kunde, Postadresse, E-Mail-Adresse, das volle Programm.
Sind das auch Inhalte oder das nicht? Also was weiß ich, wenn ich jetzt Postings auf also online mache, das ist nicht Bestandsdaten per se oder ein Facebook-Eintrag, aber ja, weil die bekommen. Naja, kommt drauf an.
Wenn ja, also theoretisch müssten die da auch drunter fallen. Ja. Müsste ich mir im Einzelfall nochmal angucken, aber theoretisch müssten die da auch drunter fallen. Und es umfasst auch explizit im Gesetz alles, was irgendwie im Unternehmen über die Person gespeichert ist.
Okay, und das ist natürlich, also das würde das umfassen. Ja. Die Aufregung hat halt gesorgt, dass es auch Passwörter umfasst.
Ja, gehen wir nochmal einen Schritt vorher. Okay. Es umfasst natürlich auch IP-Adressen und Portnummern.
Genau.
Hier wieder. Und das ist natürlich auch ganz interessant, weil der Staat lässt sich hier IP-Adressen geben und kann die ja eigentlich gar nicht zuordnen, weil wir haben ja gar keine Vorratsdatenspeicherung.
Ja. Macht denn eigentlich wahrscheinlich damit? Ist die Hoffnung, dass man damit irgendwas anfangen kann, weil die Vorratsdatenspeicherung so ganz aufgegeben haben sie es nicht.
Nee, also wir haben in der Theorie haben wir keine, aber wir wissen ja alle, dass es
eine Moment, gibt. Ja? Stimmt, also im Moment könnte die Regierung oder nicht die Regierung, also die Strafverfolgungsbehörden haben da eine IP-Adresse, aber sie können damit nichts rausfinden, weil sie keine andere Datenbank haben.
Es sollte eigentlich keine andere Datenbank geben. Komischerweise gibt es die aber. Ja.
Genau, also um das zu erklären, also das Ziel ist, dass die Telefonprovider die IP-Adressen, also die Vorratsdaten rausgeben oder aufbewahren müssen und dann könnten sie auch rausgeben. Das ist immer wieder von Gerichten gekippt worden, aber die Regierungen wollen das Ziel nicht aufgeben und dann könnten sie es abgleichen. Also dann könnten sie sagen, hier, wir haben der hatte am 15.12. die IP-Adresse und jetzt haben wir die auch von Facebook und können das irgendwie alles zusammen machen. Sonst ist es einfach nur Zahlen.
Genau, also jetzt werden quasi die Daten, die auf beiden Seiten vorhanden sind, sowohl bei der Website, die ich besucht habe, da sind meine Nutzungsdaten in dem Logfile, aber auch meine Bestandsdaten und ich kann dann noch letztendlich auch das Gegenchecken gegen die Daten, die der Provider hat. Ne, die haben die ja alle. Ne? Das läuft dann zwar nicht unter Vorratsdatenspeicherung, aber für technische irgendwas. Im Moment ist die Vorratsdatenspeicherung ja ausgesetzt.
Ja, im Moment speichern die Provider ja meistens so 7 bis 8 Tage. Ne?
Genau, was sie eigentlich...
Dann sagen also sie zwar dürfen, aber also um zumindest eine Sache, die es natürlich bringen könnte, wenn sie das bei mehreren Anbietern machen würden. Und wir haben es jetzt aufgezählt, hier geht es nicht nur um die 6 größten sozialen Netzwerke, sondern halt auch um Messenger, um Internetseiten. Und so.
Hier geht es um jede, nochmal um es ganz klarzustellen, um jede einzelne verdammte Website in Deutschland.
Und dann könnten diese IP-Adressen natürlich... also dann haben sie ja IP-Adressen von verschiedenen Anbietern, können vielleicht den Weg verfolgen und sowas mit Uhrzeit. Genau. Also da kann man schon, also es ist nicht einfach, es ist nicht sinnlos, es ist einfach nicht eine Datensammlung, die sie haben, sondern damit könnten sie bestimmte Sachen sich dann zusammensammeln, wo jemand war und wann
er da war. Ich meinte auch nicht, dass es sinnlos ist. Ich bin da erstaunt, dass man die IP-Adressen unbedingt haben will, obwohl man ja zumindest in der Theorie gar keine Auflösung hat.
Ja, ne? Genau.
Aber jetzt zu den Passwörtern.
Genau, aber eine Bestandsdaten sind die Passwörter oder zumindest, also wurde das auch immer so gesagt. Jetzt muss man da ein bisschen sagen, das ist ja eigentlich gar nicht so. Also Passwörter sollen herausgegeben werden, wird gesagt, und dann ist natürlich die Angst von vielen Leuten, die dann Passwortgate irgendwie lesen, dann können sich die Ermittler einfach bei mir einloggen. Mhm. Und habe jetzt hier auch schon die ersten Sachen gesehen, da haben Leute gesagt, muss man halt irgendwie alle 2 Stunden das Passwort ändern. Das ist natürlich, also das ist ja Quatsch, weil kriegen ja alle quasi. Ja. Aber jetzt erstmal die Sachen, also die liegen ja gar nicht bei dem Anbieter. Also wenn er das richtig macht,
guck mich nicht an, das müsst ihr jetzt
auch. Genau, das machen wir jetzt. Genau, also ich habe extra mich vorher noch versichert. Wir wollten hier, haben ja jetzt schon eine halbe Stunde über die Politik geredet. Wenn wir jetzt noch die Security-Leute eingeladen hätten, dann würden wir wirklich hier die Sendung sprengen. Also bei den Anbietern, Facebook jetzt mal ganz grob oder woanders, liegen die Passwörter gar nicht im Klartext. Nee.
Ein Anbieter, der die Passwörter im Klartext speichert, den sollte man einen so großen Bogen machen. Ja. Da reicht die ganze Welt.
Also man kann das lesen, wir melden ja ungefähr einmal pro Tag, dass irgendwo Passwörter entwendet wurden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da in letzter Zeit irgendwo stand, die sind im Klartext gewesen, sondern.
Gibt es den Fall Knulls?
Ja.
Knulls.de und die haben dafür das erste DSGVO-Google.
Genau, aber das war nicht bekommen. In letzter Zeit, das war Anfang des Jahres oder ist noch länger.
Also normalerweise beim Anbieter sind sie zumindest gehasht. Wenn er es vernünftig macht, auch gesaltet. Und das mit Algorithmen, die als zumindest extrem schwer knackbar gelten. Also klar, ne, man kann natürlich einen Algorithmus verwenden, der beschissen ist, der weil er inzwischen schon geknackt wurde, dann ist es natürlich eh wurscht. Und dann kann man es auch gleich im Klartext machen im Prinzip. Aber in der Regel sind die doch mit Algorithmen gehasht und gesaltet, die dann nicht knackbar sind.
Also da ich mir das gerade eben erklären lassen habe, kann ich das ja kurz noch mal ein bisschen ausführen. Also gehasht heißt, dass quasi ein Fingerabdruck erzeugt wird. Und ganz grob, also ich habe ein Passwort, das egal wie kompliziert das ist, also entweder heißt das, was hatten wir die Woche, beliebtestes Passwort 12345, kriegt dann einen Hash, der trotzdem irgendwie 10 Zeichen lang ist und wirklich wie ein gutes Passwort aussieht und mein Passwort, das ganz super kompliziert ist, sieht im Hash auch nicht wesentlich komplizierter aus. Nee, sieht genauso kompliziert aus.
Wobei jetzt das heißt, dann natürlich das Problem, das einfache Passwort, obwohl es gehasht ist, lässt sich dann natürlich auch einfach knacken.
Nein. Weil das ist, also da, ich habe das extra, also den Hash kann man nicht zurückmachen.
Okay.
Also ja, man kann, natürlich. Also der Hash ist ja nur ein Fingerabdruck und der Hash kann mehrere Passwörter sein.
Nein, aber du hast natürlich, wenn du einen Brute Force machst, hast du natürlich mit einem einfachen Passwort relativ schnell den Hash raus.
Genau, also du könntest natürlich trotzdem das Passwort die ganze Zeit eingeben und dann gucken, ob du rankommst. Aber du kannst, wenn du nur den Hash hast, kannst du nicht sagen, und das war das, was, du hast hier das Zitat drin, deswegen will ich das kurz vorlesen. Das Justizministerium, dass Staatsanwaltschaften Passwörter von Diensten herausverlangen, wird daher nur in wenigen Fällen künftig geboten sein. Zum Beispiel, wenn es um Terrorismusstraftaten geht und es eventuell Möglichkeiten gibt, die Passwörter mit sehr hohem technischen Aufwand zu entschlüsseln. Und das stimmt nicht. Mit einem gehashtes Passwort kann man nicht entschlüsseln. Man kann nur, man kann eine Tabelle haben, wo zum Beispiel drinsteht, das Wort Haus mit einem simplen Hash macht genau diesen.
Das
sind Rainbow-Tables.
Genau.
So rum. Und da könnte man das dann haben.
Eben. Und deswegen, wenn du da ein sehr einfaches Passwort hast, dann bist du halt sehr schnell bei dem entsprechenden
Hash. Genau, aber du kannst es nicht zurückmachen. Genau. Du kannst nur quasi schon vorher mal alle Passwörter in eine Tabelle geben, lässt dir die Hashes ausrechnen und dann vergleichst du die. Und wenn du das jetzt aber noch saltest, was halt heißt, du machst aus einem wirklich simplen Passwort ein schwieriges, indem du selbst noch so ein bisschen Passwort dranhängst quasi, dann kannst du das auch nicht mehr machen. Und das heißt, das, was hier steht, die Passwörter mit sehr hohem technischen Aufwand zu entschlüsseln, geht physikalisch überhaupt nicht, weil ich habe nicht die Passwörter, sondern ich habe nur die gehashten Passwörter und von denen komme ich nicht zurück. Also das geht einfach nicht, dass ich zurückkomme. Und also was du sagst, eben dieses Vergleichen ist was anderes, das könnten sie vielleicht probieren. Und deswegen jetzt haben wir es trotzdem hier irgendwie 5 Minuten gemacht. Aber das war halt dieser Teil, der halt wirklich auch davon zeugt, dass das technische Verständnis dafür nicht da ist.
Ja, liebe Mitleser im Live-Chat, wenn ihr das, könnt ihr gerne noch zu beitragen zu den Erklärungen.
Nein, natürlich können alle dazu beitragen.
Das wirklich Spannende daran ist aber tatsächlich, zum einen natürlich, wenn das Justizministerium sagt, das muss in ganz, ganz wenigen Fällen künftig geboten sein, zum Beispiel für Terrorismusstraftaten. Warum zum Teufel schreibt man das nicht ins Gesetz, sondern ermöglicht es für jeden kleinen strafrechtlichen Furz, wenn ich das mal sagen darf, für jede Beleidigung. Ja, das ist schon mal irgendwie das Erste, was absolut überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Dann die spannende Frage ist natürlich, das mit den Passwörtern ist ja jetzt kein Hexenwissen, dass es die nicht gibt, sondern dass es ebenfalls die Hashes sind. Warum schreiben die das so rein? Mhm. Das war auch in der Lage der Nation eine ziemlich spannende Diskussion. Ist es Unwissen? Ja, da sind sehr, sehr viele, sehr, sehr hochbezahlte Leute. Oder ist es Bösartigkeit? Ja. Das ist die spannende Frage, die sich mir hier stellt.
Ja. Also erstmal kann man zu dem, was du vorhin sagst, mit dem, warum man nicht reinschreibt, dass es nur für Terrorismus ist. Es wurde ja nun explizit als Präzisierung und als neue Regelung gemacht, aber präzisiert ist überhaupt nicht, wenn man ein sehr weitgehendes, eine weitgehende Maßnahme beschließt und zwar sagt, wir meinen das nur für die speziellen Straftatbestände, aber das nicht reinschreibt, dann ist es keine Präzisierung.
Naja, diese Herausgabe, dieser Weg dieses Herausgabeanspruchs wird präzisiert und zwar so in dem Sinne präzisiert von it's complicated zu, ihr müsst einfach alles rausgeben, was ihr habt, auf allen Wegen, die ihr habt und gebt uns einfach alles, was ihr habt. So. Und zwar für jeden Scheiß.
Genau, das ist zumindest eine Präzisierung. Genau.
Ja, aber das, ist eine Präzisierung.
Das ist eine Präzisierung, aber diese Sache mit dem Terrorismus, wenn das nicht drin steht, muss sich, also kein Gericht wird später sagen, die Justizministerin hat aber gesagt, es geht nur um Terrorismus.
Nein, das steht, wenn es im Gesetz steht,
ist es völlig egal. Es geht um das Gesetz,
ja. Und natürlich die andere Frage, die sich hier stellt, ob das hier tatsächlich in irgendeiner Form sinnvoll ist, das so zu machen, mal dahingestellt. Die andere spannende Frage ist dann noch, wer darf denn darauf eigentlich zugreifen?
Ah, ja.
Und da geht es dann, wenn man sich das anschaut, dann war ich wirklich ein bisschen irritiert, weil wenn man auf der einen Seite sagt, es geht nur um Terrorismus, und hier steht dann drin, wer darf zugreifen, die für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden. So, dann habe ich mal ins Ordnungswidrigkeitengesetz gehört und da stehen dann die ganzen Verwaltungsbehörden, die da alle drauf zugreifen dürfen. Ja, also wir reden hier von allem anderen Möglichen, nur nicht von, von schweren Terrorismusstraftaten hier. Ja, also es ist jetzt nicht so ein Bereich, wo ich mich besonders gut auskenne, aber so wie ich das verstehe, kann ja auch wegen Knöllchen drauf zugegriffen werden. Aber das halte ich also jetzt mal so eine Theorie. Ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Dann steht da drin zum Beispiel die militärische Abschirmdienst und so weiter, Bundesnachrichtendienst, also die Schlapphüte. Und der letzte Punkt, die Behörden der Zollverwaltung zu im Rahmen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und alle damit zusammenhängenden Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeiten im Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz finden sich in einer Regelung, die dazu dient, Sachen zu präzisieren im Kampf gegen Rechts.
Terrorismus und Rechts,
ja. Nee, Terrorismus geht es ja nicht
mal. Ach so,
stimmt, wir
sind immer noch bei
Rechtsextremismus. Rechtsextremismus und Hasskriminalität.
Ja. Okay, ja, also das ist aber jetzt tatsächlich einfach ein großes Fragezeichen. Da können wir das auch jetzt nicht groß, also was zu sagen. Das ist alles, aber das wirkt dann natürlich, ja, du hast ja die Frage gestellt. Also unausgegoren oder ohne Ahnung oder halt bösartig?
Also ich befürchte, es ist beides. Es ist von den Sicherheitsexperten in den Behörden Bösartigkeit, beziehungsweise die verfolgen natürlich ein bestimmtes Ziel. Mhm. Ich glaube, Cosmos 51 war es oder so, der auf YouTube gesagt hat, also im Moment haben wir die Situation, dass jedes Mal kommt irgendeiner von den Strafverfolgungsbehörden und sagt, ja, die Befugnisse reichen nicht aus oder die technischen Möglichkeiten, die wir haben, reichen nicht aus. Es wird eben immer geglaubt, es wird ein neues Gesetz gemacht. Und das ist natürlich ein Ziel oder so, die machen sich das möglichst einfach oder sind dann halt als Sicherheitspolitiker oder sonst was auch mit ein bisschen Paranoia versehen. Und jemand wie Lambrecht, die weiß das einfach nicht. Die weiß nicht, was ein Hash und ein Salz ist.
Nee, das kann man ja auch nicht vorwerfen. Ja, aber die hat ja,
genau, wie viele Leute hat sie, 1000 Leute
in dem Ministerium?
Und da gibt es halt, was weiß ich, bestimmte Fraktionen oder so, die das ganz gezielt machen natürlich. Und also gerade mit dieser Geschichte mit den Passwörtern, das ist ja so eine Geschichte, kommen wir vielleicht später nochmal grundsätzlich drauf oder so, wo ich so eine Geschichte sehe oder so eine immer wieder auftauchendes Muster. Da wird irgendwas gesagt, wir haben irgendwie das Problem, dann machen wir jetzt ein Gesetz. Dann steht im Gesetz irgendwas drin, was Unsinn ist. Dann kommen die Strafverfolger sagen, und das ist Unsinn. Aber das heißt nicht, das abzuschaffen, sondern da müssen wir dann mehr machen. Das heißt, irgendwann steht dann, ja, diese Passwörter, die wir da kriegen, die nutzen uns ja gar nichts. Also müssen wir die Provider verpflichten, die im Klartext zu speichern. Mhm. Zum Beispiel wäre eine Lösung dafür. Oder eine Hintertür einzubauen.
Oder überhaupt zu speichern.
Genau,
wie zum Beispiel, es gab ja diesen Fall von dem E-Mail-Provider, der keine IP-Adressen gespeichert hat, wo dann, ich weiß was, Verfassungsgericht oder Verwaltungsgericht, eins von beiden hat dann halt gesagt, na, musst du jetzt eben doch.
Ja.
Und damit war dann der gesamte Privacy-Vorteil, von dem die gelebt haben, dann über Nacht.
Oder es wird dann, kommt dann irgendwie sowas wie Fido 2 als passwortlose Anmeldetechnik oder so verboten wird oder so Geschichten. Also wir sind immer in der Situation, dass wir sagen oder so, ja, mag sein, es gibt ein Problem und dann gibt es ein Gesetz oder so, was die Rechte einschränkt und dann stellt man fest, das funktioniert aber nicht und dann kommt das nächste Gesetz, das dieses Gesetz verschärft und die Rechte noch weiter einschränkt. Und das ist genau so ein Punkt oder so, der an so einer Stelle immer wieder passiert.
Vielleicht kann man da auch sagen, weil es natürlich manchmal ein bisschen schwer ist, wenn, also da haben sich ja jetzt schon Leute viele Gedanken drüber gemacht, wie auch immer, diese Gegenvorschläge, dass man Gegenvorschläge suchen muss. Aber hier haben wir es ja vorhin schon gesagt. Also es gibt Gesetze gegen eigentlich all die Straftaten, die wir aufgezählt haben. Also es gab nur so ein paar Sachen, die vielleicht noch, also ne, mit den Lokalpolitikern und sowas, die halt ersetzt werden. Aber das, die Durchsetzung, dass es an der Durchsetzung scheitert. Und das ist halt eine ganz klare Sache. Da muss man halt mehr Leute einstellen. Man muss mehr Gerichte einrichten oder dafür besorgen. Und da habe ich eben auch überlegt, dass es vielleicht auch davon abhängt, wen halt die Leute, die diese Gesetze machen, fragen. Du hast es ja gesagt, fragen halt Strafverfolger und die sagen, ja, natürlich, es wäre irgendwie einfacher, wenn wir alles kriegen würden, einfach so. Klar, aber wenn man nur von denen hört und denen das da macht, dann sagen sie später, na, das hatten wir auch nicht so im Kopf, dass wir jetzt mit diesen Hashes auch nichts anfangen können, dann müssen wir weiter. Also, dass man halt, eigentlich sollte man bei Gerichten auch nachfragen und sagen, was würdet ihr denn dagegen machen? Oder wenn man schon nicht uns fragt, weil wir haben natürlich auch immer ganz viele tolle Lösungen und Ideen. Also kann man ja auch. Wir haben ja hier jetzt die Lösung. Also, dass es vielleicht gar nicht technisch darum geht, jetzt irgendwie den Zugriff besser zu regeln oder irgendwie da noch das zu machen, auch wenn ich, wie wir am Anfang gesagt haben, schon das Problem auch sehe, dass es im Internet da problematische Entwicklungen gibt.
Klar, da sind wir uns völlig einig.
Und aber dass man halt sagt, dann muss man halt die bestehenden Gesetze besser anwenden. Und das ist, weil ja auch hier da steht, es geht darum, die Meinungsfreiheit zu sichern. Mhm. Die Durchsetzung der rechtsstaatlichen Ordnung dient zudem der Meinungsfreiheit. An dieser Durchsetzung scheitert es ja jetzt, wenn du sagst, dass die meisten oder mit Abstand die meisten Fälle von Beleidigungsermittlungen eingestellt werden oder Verfahren. Dann die Durchsetzung sollte man jetzt dann schon mal.
Ja, ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen, weil sie mir bemerkenswert erscheinen, das ist aber nur ganz kurz. Derjenige, über den hier Auskunft erteilt wird, also unser Kunde zum Beispiel, das betrifft ja auch den Heise Verlag. Wenn da irgendwas drinsteht im Forum zum Beispiel, müssen wir zukünftig Auskunft erteilen und zwar mit allem, was wir über den haben, welche Abos er hat und so weiter, welche Sachen er im Shop gekauft hat. Darüber erfährt er nichts. Also es gibt keine Mitteilungspflicht. Der Auskunft Erteilende muss gegenüber Dritten und den Betroffenen stillschweigen bewahren. Das sind schon fast amerikanische. Er
muss stillschweigen bewahren. Weil das war gerade die Frage. Also keine Informationspflicht ist was anderes als dieses amerikanische, wir dürfen es euch nicht sagen. Also dann mit diesen,
wo es ja nee, so haben die Verpflichtete gegenüber den Betroffenen sowie Dritten stillschweigen zu wahren. Das ist das eine. Und das andere ist dann tatsächlich, was ich auch bemerkenswert finde, wer mehr als 100.000 Kunden hat, und das hast du ja im Internet relativ schnell, muss auch noch eine Schnittstelle einrichten, wo die Erteilung der zugehörigen Auskünfte drüber erfolgen kann. Also wir müssten dann eine elektronische Schnittstelle bereithalten, über die wir diese Sachen dann direkt weitergeben können.
Und
wir auch noch eine besonders qualifizierte, verantwortliche Fachkraft, die das Ganze prüfen muss, ob wir es dürfen.
Ach so.
Und die muss es prüfen und erst nach einem positiven Prüfergebnis darf es dann freigegeben werden.
Ach so.
Geil, oder?
Also das heißt, wir müssen prüfen, ob das rechtmäßig ist, was die da von uns verlangen. Mhm. Wenn wir uns falsch entscheiden, wird das für uns problematisch?
Das steht da nicht so drin.
Ja. Weil wenn die falsch machen, werden sie wahrscheinlich, also die sind jetzt die Strafverfolger, werden sie wahrscheinlich nicht so viele Probleme bekommen. Wenn später, wenn später klar wird, dass sie meine Daten nicht hätten erfragen müssen und wir aber das, also wird gesagt, ja, wir waren im guten Glauben oder sowas. Mhm. Für die hat das keine Konsequenzen, aber meistens nicht.
Genau. Also hier steht tatsächlich durch eine verantwortliche Fachkraft. Ich weiß nicht, ob die dann verantwortlich auch ist, aber.
Ach so, das ist ja dann auch, da kann man ja auch mal jemanden suchen. Das macht ja
dann genau, jemand, den man loswerden will, sitzt man dann dahin. Okay. Aber die spannende Frage, die ich auch gerne mal an euch stellen will, ich glaube, ich habe sie relativ eindeutig geantwortet. Nutzt das denn jetzt irgendwas gegen rechtsradikale Umtriebe im Netz? Also man hat ja auf der einen Seite hat man zumindest versucht, die ganzen Programme, die sich gegen Verbreitung von nationalsozialistischem Gedankengut wenden, denen das Geld runterzuschrauben. Auch die ganzen Ausstiegsprogramme wollte man das Geld runterschrauben. Ich glaube, da war der öffentliche Aufschrei so groß genug, dass sie das zumindest zurückgenommen haben. Und stattdessen kommt jetzt das hier. Bringt uns das weiter?
Die bisherigen Sachen haben ja auch nichts genutzt. Also wobei, das ist ja immer diese Geschichte. Ne? Es kommt ja, was ich schon mal erwähnt habe, es kommt dann immer, ja, weil es nichts genutzt hat, müssen wir es noch schärfer machen. Ja. Mhm. Aber man sieht ja auch den Leuten, ist das, also zum einen den denen, die das wirklich machen wollen, denen ist das völlig wurscht. Ja. Die schreiben auch Briefe mit ihrer kompletten Absenderadresse, mit irgendwelchem antisemitischen Dreck an Leute. Denen ist das völlig egal. Die sagen, das ist mein Recht und ich will jetzt irgendwie so dich zum Teufel wünschen. Ja.
Und im Übrigen gilt für mich eh das Reichsgesetz von
1871. Genau, richtig. Das sind dann nochmal die ganz schlimmen. Also
ich könnte mir vorstellen, dass das bei bestimmten Leuten...
Und warte mal, ja. Auf der anderen Seite, die Leute, die es wirklich drauf anlegen, die sind ja immer so geschickt, dass sie immer so ganz knapp an der Grenze sind.
Ja.
Entweder das oder sich auf andere Sachen verlegen oder so. Also wenn man sich anguckt, wie die Strategie der Identitären ist, die sind ja genau darauf ausgelegt, eben nicht zwar rechtsradikales und rassistisches Gedankengut zu verbreiten, aber eben auf so in so einer unterschwelligen Art oder so, dass es eben nicht von den Gesetzen erfasst wird. Und es wird auch von diesen Gesetzen natürlich nicht erfasst, weil die sich natürlich auch sehr darauf einstellen. Das heißt, das ist kein Problem. Diese ganzen Geschichten ist kein Problem, dass du mit einem einfachen Gesetz in den Griff kriegst, die einfach nur deine Rechte einschränken.
Also ich könnte mir vorstellen,
Mach du jetzt mal.
Also bevor sonst denken alle hier, ich verteidige das. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon bestimmte Verbesserungen bringt. Also vielleicht jetzt nicht bei den Hardcore-Leuten, die also bei Rechtsextremen, die es drauf anlegen und die das ernst meinen, die also wirklich auch die Drohung ernst meinen. Aber vielleicht bei den Leuten, die da vielleicht reinrutschen, die sich vielleicht dann irgendwie einen Gedanken mehr machen. Aber ich würde das, habe ich gerade überlegt, eher wie so einen Kollateralnutzen irgendwie bezeichnen. Also ich meine, das ist dann halt eine Konsequenz von einem Gesetz, das so viel einreißt. Und vor allem ist natürlich auch die Frage, ob das Ermittler dann nur dafür nutzen. Also wenn, du hast ja gesagt, es gibt alle möglichen Straftaten, auch wenn die Justiz
das anders
sieht. Genau, also das halt für verschiedene, wir haben es ja immer, also bei anderen Gesetzen wurde ja auch mal reingeschrieben, dass es zum Beispiel, weiß ich nicht, für Wohnungseinbrüche nicht gemacht ist und dann ein Jahr später wurde das dann nachgetragen. Ja. Dass es also hier für ganz andere Sachen genutzt wird und vor allem halt wieder nur ein Teil dieser konstanten Verschärfung ist, die Sachen, die Leute nicht dazu bringt, mehr im Internet zu machen, sondern versuchen sich also entweder zurückziehen oder halt auch diese Dienste halt gefährdet, weil das mit den Passwörtern führt halt dahin, wie du es gesagt hast, die werden irgendwann mitkriegen, dass sie mit den Hashes überhaupt nichts anfangen können und die Konsequenz wird nicht sein, dass sie sagen, wir lassen das wieder sein mit den Hashes, sondern sie werden sagen, wir müssen irgendwie an die Passwörter kommen.
Ja. Ich meine, es gibt ja in so einem Bereich, dann fällt ab und zu immer wieder mal das Stichwort von der wehrhaften Demokratie, weil Weimar sich ja angeblich nicht gewehrt hat gegen die ganzen Rechten. Nur ist die Bundesrepublik Deutschland ganz sicher eine wehrhafte Demokratie. Es gibt rechtliche Mittel, um das in den Griff zu kriegen im Prinzip, um Beleidigungen, um antisemitischen Scheiß und Rassismus dann, wenn er strafbar ist, auch zu verfolgen. Also dafür gibt es Strafgesetze. Ja. Das ist nicht das Problem von Gesetzen, sondern das Problem, dass die immer ignoriert geworden sind. Ich meine, es wundert mich, dass es da nicht einen Aufschrei gab, als Seehofer sich in der Pressekonferenz mit Milch und dem Verfassungsschutzchef hingestellt hat und gesagt, ja, wir müssen das jetzt endlich mal den Rechtsradikalismus in
Visier nehmen, aufgeschrien, aber
weil wir haben das bislang ignoriert.
Ja.
Dann denke ich, oder so, hallo, Innenminister, Verfassungsminister, oder so stellt sich vor die Leute und sagt, die rechtsradikalen Scheiß haben wir bisher einfach nicht
auf
dem Schirm gehabt. Ja. Und die einzige Konsequenz ist nicht, das endlich zu machen, sondern dann irgendwie das Strafrecht zu verschärfen. Das ist doch absurd.
Genau, weil das, also ich hatte auch so ein bisschen im Kopf, naja, wenigstens ist jetzt auch dort angekommen, dass Rechtsextremismus ein Problem ist und ein größeres Problem ist und dann, das ist ein gutes Zeichen. Auch
vermittelt
werden. Genau, das sollte mir vermittelt werden. Das ist aber, also so wie wir es jetzt hier aufgeschlüsselt haben, wirkt es nur wie, das ist jetzt eine neue Begründung für eigentlich das, was wir seit wir die Heise Show machen, schon immer wieder beobachten, dass aktuelle Sachen genutzt werden. Bislang war es der Terrorismus, jetzt ist der Rechtsextremismus, um Strafverschärfung zu machen, die vor allem problematisch für uns sind, weniger für die Leute, um die es geht, weil die Terroristen vorher haben schon gewusst, wie sie um irgendwie bestimmte Überwachungssachen drumherum kommen und jetzt auch die Leute, die sich organisieren, rechtsextreme Internet, die werden das auch zu umgehen wissen und irgendwie wird man die da nicht finden und nur wir sind
Da fand ich noch eine gute, im Chat gibt es noch eine gute Anmerkung, die wir vielleicht hier auch noch berücksichtigen sollen. Das betrifft natürlich auch in erster Linie Leute, die sich nicht so wahnsinnig gut technisch auskennen. Ja, weil wenn ich das sehe, dass es hier eine Verfolgung auf Basis von IP-Adressen gemacht wird, dann jeder, der sich ein bisschen auskennt, lächelt und natürlich bezahlte Trolls aus irgendwelchen Trollfabriken, die wir ja auch mittlerweile als großes Problem identifiziert haben, lächeln nur milde.
Ja.
Und ich meine, wir wissen doch, oder es zeigt die Erfahrung, das, was die Leute abschreckt, die es eben nicht so bewusst gezielt machen, sondern die irgendwie mal über die Stränge schlagen oder einen auf der Waffel haben oder was weiß ich, warum sie das tun, die dann irgendwie in irgendwelchen Formen Scheiß posten und so. Wenn die vor Gericht gesagt kriegen, ja, Alter, schön und gut, dass du das machst, zahl 5.000 Euro, weil das war strafbar, das schreckt ab. Mhm. Wenn die Leute wegen sowas verknackt werden, mhm, ja, und zwar wegen etwas verknackt werden, weil es eh schon strafbar ist.
Ja. Ja, wobei man da fairerweise sagen muss, also da hat es in den letzten Jahren eine ganze Menge, genau, Urteile, ja, gegeben,
und die,
aber ich habe nicht festbekommen, dass das abgeschreckt hat. Ich glaube, es denkt jeder, das trifft mich doch eh nicht.
Ja, weil es immer so Einzelurteile, ja, sind. Ne? Man hört immer wieder mal, da ist einer verknackt worden oder so, aber in der Regel werden die Dinge eingestellt oder werden gar nicht erst zur Verhandlung angenommen oder zur Behandlung angenommen. Und genau da liegt der Fehler. Das heißt, da muss man nochmal. Es ist vielleicht schön, wenn der Seehofer jetzt sagt, also wir nehmen das jetzt ernst und machen da was. Wenn das bedeutet also, dass die tatsächlich dann gegen die Leute auch vorgehen, die, ja, so einen Scheiß machen.
Man kann vielleicht noch sagen, es ist natürlich auch günstiger, also ein Gesetz zu ändern. Und trotzdem, also man suggeriert, oder man suggeriert nicht nur, man macht, ja, man handelt, ja, aber man ändert eben nur ein Gesetz, verschärft nur ein Gesetz, während es also schon Geld kostet, Richter einzustellen, Ermittler einzustellen, ja,
Prävention
abzustellen.
Prävention zu machen,
und in der Schule, genau,
anzufangen,
die Vereine, diese
Sachen, die halt nicht, genau, über Nacht wirken, ja, genau, die man eigentlich machen müsste, aber, ja, die überhaupt nicht eingegangen werden, weil man hier irgendwie so irgendwas vorgibt, groß, mhm, zu ändern, was aber im Endeffekt relativ wenig Auswirkungen haben wird.
Also das grundsätzliche Problem, das ich dabei sehe oder so, dass diejenigen, die versuchen, auch jetzt im Parlament oder so dagegen vorzugehen oder gegen diese Rechts-, Bürgerrechtseinschränkungen zu widersprechen, dass die immer in so einer Situation sind, sie müssen sich verteidigen. Mhm. Das ist nicht, Leute, ja, es ist, mhm, so, es ist alles scheiße, was da passiert, mhm, und so, wir müssen was tun. Mhm. Und das, was dann getan wird, dann müssen sich die Leute verteidigen.
Es gibt einen besseren Vorschlag.
Genau.
Ja, es der gibt, bessere Vorschlag wäre, gar nichts zu machen.
Genau. Es gibt keine, im Moment kein, entsteht der Eindruck, es gibt gar nichts Positives dabei. Dabei ist das Netz erstmal eine positive Einrichtung, die uns sehr viel bringt. Und das natürlich, wenn alle Leute mitreden dürfen, dann manche Leute auch Unsinn reden, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist ja auch klar. Damit muss man unter Umständen teilweise leben. Und auf der anderen Seite gibt es Rechtsmittel, wenn es zu viel wird. Aber das positive Element, was das macht, dass Digitalisierung oder das Netz oder dass wir da uns alle so bewegen können, erstmal ein positiver Effekt ist für uns, dass es unser Leben erleichtert hat oder besser macht. Erstmal ganz grundsätzlich, das taucht da gar nicht mehr auf, sondern es ist nur noch scheiße, es ist nur noch ein Problem und deswegen müssen wir euch jetzt alle einen auf den Kopf geben. Ja. Und das sehe ich als grundsätzliches Problem, wenn es immer so weitergeht. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, es geht mir wirklich auf den Sack, um es deutlich zu sagen, im Prinzip seit wir Heise Online machen, haben wir mit diesem Scheiß zu tun. Ich erinnere an die Otto-Kataloge von Otto Schily, wovon keiner mehr redet, wo aber auch schon eine ziemliche Verschärfung drin war, die wir eigentlich nicht gebraucht haben, die auch nichts gebracht haben. Darüber redet keiner mehr, sondern es wird einfach noch weiter verschärft. Ne? Und das ist,
die werden auch nie evaluiert.
Ja,
also, oder wenn, dann halt so, ja, Pseudo-Evaluierung.
Und das ist, es gibt...
Wir müssen zum Ende kommen.
Es gibt im Moment zu wenig, dass die positive Seite des Ganzen in den Vordergrund gerückt wird.
Aber wir machen das hier. Das ist jetzt meine Abmoderation. Also erstens haben wir das trotzdem erwähnt. Man kann das ja sagen, also im Moment wirkt es zumindest nicht so, als würde die Regierung unsere Kritik, und es ist ja nicht nur unsere Kritik, sondern die Kritik ernst nehmen. Aber man weiß ja nie. Also deswegen machen wir es hier auch, dass Leute das wissen. Geht um mehr als nur Passwörter. Das ist auch wichtig, auch wenn es trotzdem im Titel muss man sich auf irgendwas begrenzen. Genau. Und ja, also wir versuchen hier natürlich das Positive rauszubringen, des Internets und der Digitalisierung und alles, aber auf die Sachen müssen wir trotzdem hinweisen und wir müssen uns dann trotzdem wehren, auch wenn wir es blöd finden. Genau, und das haben wir jetzt hier gemacht. Ja, und damit würde ich sagen, ansonsten danke auch für die rege Beteiligung hier. Wir sind gar nicht so drauf eingegangen, haben gar nicht so viel geschafft, aber wir haben ja so ein paar Sachen zumindest widersprochen. Also es reicht, soweit ich das verstehe, natürlich nichts, irgendwie alle 2 Stunden sein Passwort zu ändern. Außerdem selbst das wäre eine totale Einschränkung unseres Lebens. Ja. Also das muss man ja auch mal sagen.
Und Surfax, es gibt doch das DSGVO-Auskunftsformular. Such mal nach CT5F.
Ah, okay. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Genau, also das haben wir hier. Und ansonsten danke fürs Zuschauen. Und dann sage ich jetzt noch was zu unserem Sponsor. Und dann werde ich direkt hier schon reingeschaltet. Johannes möchte Mittagessen. Unser Sponsor heute war wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der man Bücher, Zusammenfassungen sich anhören oder lesen kann. Das sind Sachbücher vor allem, das sind Ratgeber, sind aber auch Klassiker. Also Stephen Hawking zum Beispiel ist jetzt, weiß gar nicht, ob das doch ist auch ein Sachbuch. Solche Sachen vor allem, also die man auf dem Weg zur Arbeit oder so sich dann eben mal kurz anhören möchte. Insgesamt gibt es über 3000 und das Ziel ist, dass man die mal so in 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt verschiedene Kategorien, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, genau, und Titel auf Deutsch und Englisch. Und neuerdings gibt es auch ein Alexa-Skill, da kann man sich dann, also kann man das über Alexa anhören, also das heißt dann einfach Alexa, starte Blinkist. Und für unsere Zuschauer findet man unter blinkist.de/heiseshow 25% Rabatt auf das Jahresabo Premium. Und das war auch immer noch der Hinweis, weil es gibt wohl einen ähnlich heißenden Dienst. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Genau. Und damit sage ich nochmal an meine Mitdiskutanten hier danke. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Heise-Show. Ciao.
Tschüss.